Woran denkst du, wenn du an die schönsten Momente oder vielleicht sogar Jahre deines Lebens denkst? Ich bin Tanja Yael Raab, jüdische Aktivistin, Influencerin und Bloggerin. Und wenn ich an eine wirklich schöne Zeit in meinem Leben zurückdenken möchte, erinnere ich mich gern an meine erste Reise nach Israel. Mein Großvater, der den Holocaust überlebt hat, flog mit mir zusammen und wir blieben dort eine Zeit lang, um all seine Geschwister zu besuchen. Ich bin meist skeptisch, wenn Leute mir erzählen, dass diese eine oder andere Reise ihr Leben komplett verändert hätte. Aber das war bei mir wirklich der Fall. Ich habe jüdisches Leben in Deutschland nie so richtig genießen können. In Deutschland assoziieren die meisten mit jüdischem Leben eigentlich nur den Holocaust. Und lebendiges jüdisches Leben findet im Verborgenen hinter Panzerglas statt. In Israel habe ich zum ersten Mal jüdisches Leben ganz offen und einladend erlebt. Und das hat mich dazu inspiriert, auch hier in Deutschland für mehr jüdische Sichtbarkeit zu kämpfen. Manchmal ist uns nicht klar, was für eine schöne Zeit wir haben, bis zu dem Moment, wenn sie vorbei ist und sich ein dunkler Schatten über unser Leben legt. So ging es Jenny Bora, deren schönes Leben sich in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 schlagartig veränderte. Für sie, ihren Mann Mordechai, und die gemeinsamen 7 Kinder war plötzlich nichts mehr, wie es einmal war. In dieser Folge möchte ich dich dazu einladen, Jenny Bora kennenzulernen.
Jede Saat trägt ihre Früchte. Von Amalie Biandanjiki. Basierend auf den Erinnerungen von Jenny Bora aus Geilingen.
In dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Über dieses erwachende Deutschland, über diese Massen von Menschen aus allen Ständen der Bevölkerung, die hier vorbei marschieren, Arbeiter, der Stern und der Faust.
Der 1. April 1933 brachte auch uns eine starke Welle des Unglücks in unser abgeschiedenes, stilles Dorf am Rhein. Hart an der Schweizer Grenze gelegen, kosteten wir von nun an all die Leiden und Freuden aus, die ein Grenzort mit sich bringt. Ich sage trotzdem mit Bewusstsein Freuden. Denn bis zum Jahre 1938 waren wir noch immer in der Lage, die Luft der goldenen Freiheit im Schweizer Ländle zu genießen.
Sommer 2024. Es ist mein erster Besuch in Geilingen, seitdem ich den 50 Seiten langen Bericht der Jenny Bora im Archiv des Leo-Beck-Instituts gefunden habe. Ich sitze am Rheinufer. Früher bin ich oft mit Freunden zum Schwimmen hier gewesen. Vom Strandkiosk werden mit Lautsprechern die Bestellungen ausgerufen. Deutsche, Schweizer, Menschen verschiedener Nationalitäten sammeln sich am Flussufer. Kinder und Jugendliche schwimmen in der natürlichen Trennlinie Rhein zwischen Deutschland und der Schweiz. Das Zollhäuschen an der Rheinbrücke ist meist unbewacht. Heute möchte ich Orte aufsuchen, die Jenny Bora in ihren Erinnerungen erwähnt.
Dieses kleine Dorf an der Schweizer Grenze war ein großer Anziehungspunkt für viele unserer Brüder und Schwestern, die der gastlichen, freigebigen Schweiz einen Besuch um Almosen abstatteten. Hier im Rabbinerhaus, bei dem immer freundlichen und mitfühlenden Hausherrn, wurde jeder Gast als der schönste Schmuck des Hauses angesehen. Kein Wunder, dass die Türen stets geöffnet waren. Der Pass dieser Brüder und Schwestern trug aber meistens den weißen polnischen Adler. Und das war ein Verbrechen, das zumeist jeden erstens als Juden auswies, zweitens zum Verbrecher stempelte. Tägliche Hausdurchsuchungen waren daher in unserem Hause an der Tagesordnung.
Schon in meiner Kindheit höre ich von Geilingens jüdischer Vergangenheit. Von meiner Mutter lerne ich, dass der Ort vor dem Dritten Reich eine der größten jüdischen Gemeinden Süddeutschlands hatte. Früh schnappe ich auch den Begriff altes Judendorf auf. Wo ich ihn das erste Mal höre, habe ich vergessen. Als ich die Erinnerungen Jenny Boras lese, erfahre ich zum ersten Mal von einem persönlichen Schicksal einer Jüdin aus Geilingen. Ich laufe vom Rhein ins Dorf. Die Sonne scheint. Die Vorgärten blühen. Alte Gebäude säumen die Hauptstraße. In welchen Häusern lebten früher jüdische Menschen? Nichts erinnert mehr an sie. Irgendwo klingeln? Vielleicht wissen die Bewohner etwas über die jüdische Vergangenheit. Doch dann mache ich es nicht. Als schwarze Frau habe ich Angst vor unangenehmen Reaktionen. Ich laufe weiter. Lasse meine Hand über die Gartenzäune streichen.
Jede Saat trägt ihre Früchte. Doch mir scheint, dass noch kein Samen so üppigen Segen gebracht hat wie der Samen des Nazigiftes. Den ersten Niederschlag der Neuordnung bekamen die jüdischen Kinder zu spüren. Waren sie früher gewohnt, still und friedlich auf der Dorfstraße ihre gemeinsamen Spiele zu spielen, so wurden sie jetzt gemieden und beschimpft.
Vielleicht ist das Misstrauen gegenüber den Menschen schon in unserer Art zu leben vorprogrammiert. Im Kleinen trennen uns Gartenzäune, Hauswände, Zimmertüren. Im Großen Staatsbürgerschaft, Religion, Ethnie. Im Dritten Reich wurden diese Trennlinien tödlich für jüdische Mitbürger. Landesgrenzen und Haustüren verschlossen sich. Der Antisemitismus in Form von Rassegesetzen schuf künstliche Grenzen zwischen Menschen, die später zum Stacheldraht um die Konzentrationslager wurden.
Ich konnte es direkt beobachten, wie der Widerstand der katholischen Bauernschaft notgedrungen sich immer mehr gegen das Nazigift vermindern musste. Jeder Bauer hätte es noch nach den ersten Jahren als eine Beschämung empfunden, seine Tochter in den berüchtigten Bund deutscher Mädel einzugliedern. Sie versuchten lange Zeit immun zu bleiben, aber leider. Der Druck wurde immer stärker und ich sah selbst die Festesten einige Zeit später in ihren Reihen. Wie Verfemte konnten sie ja nicht existieren.
Deutschland nicht geschenkt erhielt!
Unser Volk!
Oh, wie gut verstanden es jene Verbrecher, Zwang auszuüben.
Wie konnten die Deutschen die Ermordung ihrer Mitmenschen zulassen? In der Schule lernten wir, es sei die Abgrenzung gewesen, die Fähigkeit, sich vom Schicksal anderer zu distanzieren. Durch Jennys Erinnerungen passiert in mir etwas, das diese Logik durchbricht. Zum ersten Mal bin ich hier in Geilingen beim Spazieren und denke an den Holocaust. Wo waren die jüdischen Geschäfte? Wo fand jüdische Kultur statt? Gerade die nur noch wenigen Spuren jüdischen Lebens machen den Holocaust hier überall sichtbar. Auf meinem Weg durchs Dorf finde ich den einzigen Stolperstein in Geilingen. Jeden Tag gehen hier Leute vorbei. Hier wohnte Grete Weil. Jahrgang 1908. Deportiert 1940, Gürs. Interniert Drancy. 1942, Auschwitz. Ermordet 5. Dezember 1942.
Im Dezember 1937 begleitete ich meinen Mann, den Rabbi, nach Karlsruhe, wo er einen Vortrag zu halten hatte. Er war ein äußerst sympathischer Redner von ungeheurer Popularität und verstand auch schwerere und tiefere Dinge, dem Publikum mundgerecht und interessant vorzusetzen. Er war ja so ein heiterer, begeisterungsfähiger Mensch. Und wenn ihn ein Thema packte, dann wuchs er über sich selbst hinaus. Wie sagte doch unser lieber Freund Paul Meyer immer, Er wirkt so prophetisch, so ungeheuer glaubensstark.
Ich besuche das jüdische Museum, das sich im ehemaligen Wohnhaus der Familie Bohrer befindet. Es ist ein großes, altes Gebäude mit roten Fensterläden. Im Untergeschoss, wo einst die jüdische Schule war, sind heute Tagungsräume untergebracht. Oben befindet sich eine Ausstellung zur jüdischen Vergangenheit in den ehemaligen Wohnräumen der Familie Bohrer. Im Treppenhaus sehe ich zum ersten Mal ein Bild, auf dem Jenny mit ihren 7 Kindern zu sehen ist. Auch ein Bild ihres Ehemanns, des letzten Rabbi von Geilingen, Mordechai Bohrer, hängt daneben.
Nun begannen die Ereignisse ein schnelleres Tempo anzunehmen. Der Auswanderungsgedanke nahm immer mehr an Umfang zu und im Brennpunkt des jüdischen Interesses standen Zertifikat, Affidavit oder Visum. Nur wir waren unbesorgt. Warum? Wer konnte es sagen? Ich denke wohl, dass die Tatsache und das Bewusstsein, dass unsere finanzielle Lage von uns als unerschüttert angesehen wurde, keine sorgenvollen Gedanken aufkommen ließ. So kam der Winter, der sogar unsere finanzielle Lage noch verbesserte. Der Oberrat übernahm die volle Gehaltsauszahlung meines Mannes, was eine völlige Unabhängigkeit von der Gemeinde bedeutete. Der Staat allerdings kürzte zu jener Zeit unser Gehalt merklich durch eine einfache Verfügung. Ein jüdischer Familienvater wurde als kinderlos erklärt und ging seiner Steuerfreiheit verlustig. Im Steuerbuch figurierte mein Mann als kinderlos.
An diesem Morgen bin ich die einzige Besucherin des Museums. In diesen Zimmern geschah also, was heute noch 50 Seiten Erinnerungen sind. Hier wurde bis zum Schluss mit der irrigen Hoffnung belebt, bleiben zu können, während sich draußen nach und nach alle Grenzen verschoben. Jenny Bohrers Erinnerungen sind überliefert. Doch das Schicksal vieler anderer aus der Gemeinde bleibt für immer ungewiss. Der Zufall bestimmt, an wen wir uns erinnern. Welche Geschichten in Museen und Archiven bewahrt und welche ausgelöscht wurden. Welche Spuren die Nazis vernichten konnten und welche überdauerten. Die Museumsleiterin erzählt, dass nur wenige Besucher kommen. Wie kann es sein, dass selbst die überlieferten Geschichten kaum noch Beachtung finden?
Um 10 Uhr hat der Bagott begonnen. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht.
Um jene Zeit begann es auch um uns zu stürmen. Und wir waren uns nur zu sehr klar darüber, dass innerhalb der deutschen Landesgrenze unseres Bleibens nicht mehr lang sein könne.
Wenn es dem internationalen Finanzjudentum gelingen sollte, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Unser Leben bekam jetzt einen neuen Interessenkreis. Mein Mann begann eine große Korrespondenz zu führen mit allen möglichen Instanzen. Einzurangieren in die Reihe der Zertifikatsanwärter war ein Ding der Unmöglichkeit. Dazu hätte es vieler Jahre bedurft. Die Nummer, die uns auf unseren Antrag hin zugeteilt wurde, war der Zahl 3000 sehr nahe. So versuchten wir, Teilresultate zu erzielen, das heißt, auf irgendeine Weise einen Teil unseres Geldes zu transferieren. Als alle Bemühungen, der Auswanderung näher zu kommen, scheiterten, versuchten gute Freunde, uns auf die Schweizer Liste der Zertifikatsanwärter zu setzen. Das war im Augenblick nur Zukunftsmusik, keine reale Möglichkeit. Doch, wie sagt man? Der Ertrinkende klammert sich an jeden Strohhalm.
Was bringt es, Erinnerungen zu konservieren, wenn sie von niemandem mehr wahrgenommen werden? Auch ich bin heute zum ersten Mal hier im Museum obwohl ich mein ganzes Leben lang Zeit gehabt hätte, mich mit Geilingens Vergangenheit zu beschäftigen. Woran liegt das? Museen trennen die Erinnerung vom Alltag. Oft sind es isolierte, erstarrte Räume. Vielleicht können wir etwas dazu beitragen, dass die Erinnerung nicht in den Museen erstarrt, indem wir uns selbst als Orte der Erinnerung begreifen. Ich besuche das Museum, trage die Erinnerung danach in mir und kann sie dann weitergeben. Ich muss nicht warten, bis mich jemand aufsucht.
Und so beginnt die letzte Phase, der Anfang des Endes. Den Auftakt nahm sie, für uns persönlich gesprochen, mit dem Erlass, dass jeder Jude als Höchstbesitz 3000 Reichsmark sein eigen nennen durfte. Alles darüber fiel dem Staate anheim. Auf Nichtbefolgen stand Todesstrafe. War es Zufall, war es Berechnung? Ein angesehenes Gemeindemitglied kehrte von seinem Ausflug in die Schweiz nicht mehr heim. Ein herrliches Haus, eine herrschaftlich eingerichtete Wohnung blieben einige Zeit dem Personal überlassen. Als die Gestapo Lunte roch, beschlagnahmte sie das Besitztum und schlug dort ihren unheilvollen Sitz auf. Jetzt hatten wir die Ausgeburten von Verbrechern in unserer unmittelbaren Nähe und waren ihnen ausgeliefert wie die Schafe dem Wolfe. Jetzt mussten sie auch beweisen, dass ihr dort sein Segen bringend für die Partei werden müsste.
Ich verlasse das Museum. Das Grundstück der ehemaligen Synagoge befindet sich direkt gegenüber. Es ist ein kleiner Platz. Die Umrisse des einstigen Gebäudes sind nur noch mit Pflastersteinen angedeutet. Eine Leerstelle im Ortskern.
An jenem Abend des 9. November war die traditionelle Feier der Nazis in ganz besonders pompöser Weise begangen. Leider spielten sich diese Dinge immer in unmittelbarer Nähe unserer Fenster am Kriegerdenkmal ab.
Auf Befehl des Gruppenführers sind sofort innerhalb der Brigade 50 sämtliche jüdischen Synagogen zu sprengen oder in Brand zu setzen.
Mir schienen die Reden hasserfüllter, aufpeitschender zu sein als in früheren Jahren. Oh, sie brauchten ja diese Atmosphäre für die kommenden Stunden. In jener Nacht vom 9. zum 10. November weckte uns eine furchtbare Detonation. Das war es. Das Herz drohte stillzustehen. Und nun begann ein Hin- und Hergetrampel, ein Gelaufe und Getue, und ich ging ans Fenster, um hinunterzuschauen. Eine große Menge SA, alles Ortsfremde, machten sich an der Synagoge zu schaffen, schleppten alle Teppiche hinaus, warfen Bänke zusammen, rissen Lampen herunter. Kurz, Vandalen könnten nicht Ärger gehaust haben. Gewiss waren die Nerven aufs Äußerste angespannt. Aber ich muss dennoch sagen, dass ein gewisses Gefühl der Sicherheit mich noch immer nicht verließ. Warum sollten wir diese Menschen fürchten? Wir sprechen ihre Sprache, wir kennen ihre Gesichtszüge, wir glauben zu fühlen, was sie denken. Wie können sie uns so etwas antun? Ich trat auf den Korridor hinaus und schon hatten sie den obersten Treppenabsatz erreicht. SA-Leute, vielleicht 10 an der Zahl, einige Männer in Zivil, wovon ein kleiner Gedrungener eine Lederjacke anhatte. Und die bekannten Hundegesichter der Gestapo und der rothaarige Bürgermeister. Die Saujuden, diese Bande, dieses stinkende Ungeziefer. Pfui, da muss man sich ja die Nase zuhalten. Und schon standen sie in unserem kleinen Korridor. Der in der Lederjacke versetzte meinem hinzutretenden Mann eine schallende Ohrfeige. Der Schlag riss ihm das Käppchen vom Kopf. Er bückte sich danach. Ein zweiter Schlag traf ihn. Marsch, hinaus mit dir!
Hinaus mit dir! Hinaus mit dir!
Noch ein Schlag mit der Reitpeitsche und die SA-Leute versetzten ihm noch einen Stoß, dass er die Treppe mehr hinunter taumelte, als er ging. Ich stand wie versteinert im Türrahmen der Küche während dieser Szene, die Kleinen um mich herum. In mir war alles leer, kein Gedanke, kein Gefühl. Ich war vom Himmel auf die raue, kalte Erde gestürzt. In diesen Minuten war eine Welt in mir zerbrochen. Und da plötzlich schlugen Flammen aus den Synagogenfenstern. Blutrot erschienen die ganzen Innenräume der Synagoge. Und wie ein Blitz durchfuhr es mich, wieder Leben in die abgestorbenen Gebeine bringend. Sie verbrennen unsere Männer mit den Sifrei Torah.
Aus Jenny Borers Erinnerungen weiß ich aber, dass hier niemand in der Reichspogromnacht stirbt. Während Frauen und Kinder die Zerstörung der Synagoge mit ansehen müssen, werden die Männer nach Dachau deportiert. Jenny bleibt allein mit den Kindern zurück und versucht gleichzeitig die Auswanderung und die Freilassung ihres Mannes zu erwirken. Ob man sich an die jüdischen Mitbürger von damals noch erinnert?
Wir als Gemeinde sind uns dieser Verantwortung über diese Geschichte sehr bewusst und wir haben das auch aufgearbeitet und das wird dokumentiert in unserem Museum für jüdische Geschichte in Geilingen.
Der Bürgermeister von Geilingen.
Die Gesamtgemeinde ist unterschiedlich interessiert an dieser Geschichte einfach. Also wir haben einen Anteil an Einwohnern, die sind da sehr gut dran interessiert und nehmen teil an dieser Erinnerungskultur. Aber wir haben noch einen großen Anteil der Einwohner, die sich nicht dafür interessieren. Es ist einfach so.
Warum sollten wir uns an etwas erinnern, das nichts mit uns zu tun hat? Was weißt du über die jüdische Gemeinde, die früher im Dorf gelebt hat?
Ich habe mich mit der Geschichte vom Dorf tatsächlich bisher noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Deswegen, keine Ahnung, leider.
Als nächster Schritt wurde ein persönlicher Bittanruf zur Gestapo nach Konstanz vorgeschlagen. Es war ein etwas gewagtes Unternehmen, sich in die Höhle der Löwen zu begeben. Alles strotzte in SA-Uniformen und mit zitternder Stimme fragte ich mich zum Leiter durch. Als ich an einem Kellerfenster vorüberkam, sah ich einen hoch aufgestapelten Haufen von Sifrei Torah-Mäntelchen in allen Farben. Und an dieser Stelle sollte ich mir Hilfe holen? Doch ich musste mein Ziel erreichen. Man ließ mich warten. Und als ich dann vorgelassen wurde, stand ein gar nicht so unfreundlicher Offizier mir gegenüber, der meine Bitte um baldige Freilassung meines Mannes anhörte und weiterzugeben versprach. Mir gab das Bewusstsein, etwas getan zu haben, neuen Mut. Und nun begann ein Hetzen und Jagen. Tagtäglich war ich unterwegs. Entweder in Singen oder Konstanz. Die gesamte Auswanderung musste schnellstens abgewickelt werden. Jetzt hieß es, alles Mögliche einkaufen, alle Papiere besorgen. Da gab es 1000 Erlaubnisscheine, die herbeigeschafft werden mussten. Erlasst es mir, diesen schweren Teil meines Lebens in allen Einzelheiten festzuhalten. Alle Menschen, die ausgewandert sind, wissen, was eine Auswanderung bedeutet. Früh am Morgen verließ ich das Haus, um erst am späten Abend heimzukehren. Am 20. Dezember erhielt ich dann die Genehmigung zur Packung meines Liftes. Und am 22. Dezember bereits begann sie. Am selben Tage erhielt ich ein Telefongespräch von Justizrat Rothschild, der mich sofort nach Konstanz beorderte, wegen einer sehr wichtigen Mitteilung. Freudestrahlend erzählte er mir, dass es ihm gelungen sei, vom Staatsanwalt zu erwirken, dass er der Auswanderung meines Mannes keine Schwierigkeiten in den Weg legen würde. Inzwischen erreichte uns auch ein liebes Lebenszeichen von meinem Mann, eine vollgeschriebene Postkarte. Die Schrift war klar und deutlich und jedes Wort und jeder Buchstabe drückte Sehnsucht aus.
Bürgermeister Auer berichtet mir von verschiedenen Projekten der Gemeinde zu jüdischem Leben, wie jährlichen Gedenkveranstaltungen am jüdischen Friedhof. Er zeigt mir auch die Videoaufnahme eines Theaterstücks, in dem das Schicksal eines jüdischen Geschwisterpaares aus Geilingen verarbeitet wird.
Das Thema ist, oder das Problem liegt darin, dass auch vor dem Zweiten Weltkrieg, vor der Machtergreifung, das Zusammenleben in Geilingen zwar funktioniert hat, aber es gab immer schon auch Spannungen zwischen der jüdischen und der christlichen Bevölkerung. Und dieser latente Antisemitismus von damals, den gibt es wahrscheinlich heute auch überall. Und die Menschen, die hier wohnen, die haben viele nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, die Geschichte ist vorbei, man will nichts mehr damit zu tun haben.
Hat die jüdische Vergangenheit Geilingens jemals in der Schule eine Rolle gespielt? Wurde das jemals thematisiert im Unterricht?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Gewiss durchzogen mich auch trübe Gedanken. Ich fürchtete sehr für seine Gesundheit. Und dann kam der Freitag. Ein kurzer Winterfreitag. Ich war noch in der Küche beschäftigt, als ich plötzlich ein Wehgeschrei im unteren Haus vernahm. Hals über Kopf stürzte ich die Treppe hinunter und plötzlich stieß ich die unerklärliche Frage heraus: Lebt mein Mann? Warum ich plötzlich die mit nichts im Zusammenhang stehende Frage hinausschrie, ich weiß es bis zur Stunde nicht. Ich schwankte die Treppe hinauf, ging zu Frau Levi und wiederholte meine Frage. Man antwortete mir nicht. Ich fühlte nur, wie langsam der Boden unter mir zu wanken begann. Von unseren zurückgekehrten Geilingern erfuhr ich so manches über die letzten Lebenswochen meines Mannes seligen Angedenkens. Der sofort eingetretene Durchfall quälte ihn von Anbeginn der Haft. Nach tagelangem Fasten wurde den Häftlingen eine Suppe verabreicht. Mit Schweinefleischstückchen, die von jedem gegessen werden musste. Medikamente und ärztliche Hilfe wurden den Juden im Lager versagt. Scheinbar hat dieser Zustand ihn aufs Äußerste geschwächt.
Wie gehst du persönlich mit der Vergangenheit Geilingens um? Spielt sie eine Rolle in deinem Leben?
Insofern, da ich mich damit nicht wirklich befasst habe, keine Rolle mehr.
Am 28. Dezember hörte er endlich seinen Namen bei den zu Entlassenden. Aber die damit verbundene Zeremonie, stundenlangen Stehens bei völliger Entkleidung, bei jener Winterkälte, konnte er nicht überstehen. Er fiel in Ohnmacht und erst dann kam er in die Krankenhausstube, wo er am 30. Dezember an einem Freitag früh seine reine Seele aushauchte. An einem Donnerstagnachmittag, zu dunkler Stunde, verließen wir Geilingen, still und leise. Nur die Nachbarn wussten die Stunde unseres Weggehens. Ich nahm Abschied von unserem lieben stillen Dorf, in dem ich die schönsten Jahre meines Lebens verbracht hatte.
Jede Saat trägt ihre Früchte. Von Amalie Biandanjiki. Basierend auf den Erinnerungen von Jenny Bohrer aus Geilingen.
Jenny Bohrer emigrierte Anfang 1939 nach Palästina zusammen mit ihren 7 Kindern. Ihren Erinnerungsbericht hat sie 1943 aufgeschrieben. Sie starb 1984 im Alter von 86 Jahren in Israel.
Mit Hedi Kriegeskotte und Anne Müller. Musik Janko Hanuszewski. Akkordeon Dorit Bauerecker. Schnitt Christian Grund, Ton André Lühr. Technische Distribution Theresa Wünsch. Distribution Hanna Lohoff. Redaktionelle Mitarbeit Anne Wiehahn. Regieassistenz Gabriel Wörfel. Bearbeitung und Regie Jean-Claude Kuhner. Redaktion Steffen Moratz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2024.
Diese Geschichte entstammt der Reihe Stolpertexte des Leo Beck Instituts New York, Berlin. Unter diesem Titel haben deutschsprachige AutorInnen literarische Texte über Schicksale von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus geschrieben, deren Lebenszeugnisse das Leo-Beck-Institut seit 1955 sammelt und zugänglich macht. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
Vor 500 Jahren brannten in weiten Teilen Deutschlands Kirchen, Klöster und Burgen. Zehntausende bewaffneter Bauern und Handwerker ziehen damals in den Kampf. Es sind einfache Leute, sie fordern von Adel und Kirchenmacht bessere Lebensbedingungen, mehr Gerechtigkeit und Freiheit. Doch die Herrschenden schicken schlagkräftige Söldnerheere los. Der größte Volksaufstand in Europa vor der Französischen Revolution. Im ARD-Podcast »Das war der Bauernkrieg« erfahrt ihr in 4 Teilen alles Wichtige über diese erschütternden Ereignisse. »Das war der Bauernkrieg« könnt ihr ab sofort in der ARD-Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt. Und zwar im Feed von »Alles Geschichte«. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes.